Ein äußerst brutaler Entführungs- und Mordfall hielt in der vergangenen Woche Frankreich in Atem. Ein Beitrag von Gerhard Handloser, Radio Dreieckland Freiburg.
In der Nähe eines Vorstadtbahnhofs, 30 Kilometer südlich von Paris, wurde der 23-jährige Ilan Halimi gefesselt und geknebelt tot aufgefunden. Davor wurde er 24 Tage lang in einer Hochhauswohnung in einer an Paris angrenzenden Vorstadt festgehalten, dort zunächst geschlagen und später gefoltert. Mittlerweile wurden die Täter gefasst. Es handelt sich um eine kriminelle Bande. Doch die Tat hat nicht alleine einen kriminellen, sondern auch einen politischen Hintergrund. Dies erläutert Bernhard Schmidt, freier Journalist aus Paris.
Zunächst mal lagen vorwiegend kriminelle Motive vor, nämlich Erpressung zum Zweck von Raub, zum Zweck von Gelderpressung. Die mischten sich aber mit den antisemitischen Motiven auf zwei Ebenen, nämlich was die Opferauswahl betraf. Es ist so, dass diese Gruppe, die durch die Presse Gang der Barbaren genannt wird, also die haben sich nicht selber so getauft, aber der Chef, der jetzt festgenommen worden ist, hat sich selber als das Gehirn der Barbaren bezeichnet, worauf die Presse die Bezeichnung Gang der Barbaren abgeleitet hat. Also diese Gang, diese Bande, hatte schon zuvor insgesamt 6 Entführungsversuche begangen, das war der 7., die sich mehrheitlich gegen französische Juden richteten. Nicht ausschließlich, es gab auch Nicht-Juden unter den potenziellen Opfern, aber die Mehrzahl der potenziellen Entführungsopfer, die man versucht hat zu entführen, waren jüdischer Herkunft. Das wurde von denen so begründet gegenüber den Ermittlern, es sind ja inzwischen 13 Leute in Haft, dass sie sagten, wenn wir einen Juden entführen, garantiert uns das die Bezahlung eines Lösegeldes, weil entweder sind sie reich oder wenn einer persönlich nicht reich sein sollte, dann halten die doch alle zusammen. Also insofern floss die antisemitische Motivation, die Projektion, wer Jude ist, hat Geld und wenn nicht, dann halten sie eben alle wie Pech und Schwefel zusammen. Die floss auf dieser Ebene mit den kriminellen Motiven zusammen. Die flossen wahrscheinlich auch, was die Enthemmung gegenüber dem Opfer betrifft, mit den kriminellen Motiven zusammen. Ich denke, darüber werden wir gleich nachher noch sprechen. Was nun die Reaktion der Politik und der Medien betrifft. In den ersten Tagen war es so, dass man sich zurückhielt, was die Charakterisierung dieser eben mit den kriminellen Motiven gemischten antisemitischen Hintergründe betraf. Das hatte verschiedene Motive, das hatte verschiedene Gründe. Der eine war, dass es in jüngerer Vergangenheit, vor allem 2004, eine Reihe von Fehlalarmen gegeben hat, wo man bei Taten antisemitischen Hintergrund annahm, der nicht existierte. Einmal geht es um die Brandstiftung einer jüdischen Einrichtung, die dann eben keinen antisemitischen Hintergrund hatte, weil es ein geistesgestörtes Mitglied der Gemeinde selber gewesen war. Einmal handelt es sich um eine Aggression in einem Vorortzug, wo eine junge Frau behauptet, sie sei angegriffen worden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und behauptete, es habe antisemitische Motive gehabt. Nur die junge Frau war Mythomanin und nicht Jüdin. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass man sicherlich auch den Anstieg von sogenannten interkommunitären Spannungen, von Spannungen zwischen, in Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht, aber von in Anführungszeichen ethnischen und oder religiösen Gruppen vermeiden wollte und also kein Öl ins Feuer gießen wollte. Einerseits hatte man die Furcht, wenn wir jetzt also ganz stark den antijüdischen Charakter oder zumindest Hintergrund dieser Tat, der Entführung, der Folterung, der Ermordung dieses jungen Mannes denunzieren, dann könnte das wiederum Solidarisierungseffekte hervorrufen. Das war zumindest die Befürchtung. Das ist jetzt de facto in den Hintergrund gedrängt worden, weil die Natur der Tat und das Ausmaß der Brutalität doch für allgemeines Entsetzen sorgt, sodass also von Solidarisierung nichts zu spüren ist. Das zweite war, dass es auch Übergriffe gab am Sonntag anlässlich eines Schweigemarsches. Es waren also zwischen 1.000 und 2.000 Leute am Sonntag spontan zu einem Schweigemarsch für Ilan Halimi unterwegs im Zentrum von Paris. Das war überwiegend von familiärer Solidarität oder von spontaner Solidarität geprägt, äußerst friedlich, nicht direkt politisch, aber es gab am Rande davon Übergriffe von Mitgliedern rechtsextremer jüdischer Gruppen, die die ganze Tat auf die Dimension reduzierten, Araber haben einen Juden getötet, was so nicht stimmt, weil die Gang war absolut gemischt zusammengesetzt. Da waren Schwarze, da waren Weiße, da waren also Weiße französisch-christliche Herkunft, da waren junge Franzosen arabisch-migrantische Herkunft drunter. Die Bande war absolut gemischt zusammengesetzt, nur das Opfer war in gewisser Weise ethnisch zuschreibend definiert.
Wenn wir uns jetzt diese Bande angucken, diese Gang, ist die in irgendeiner Form ein Spiegelbild der Situation in den Vorstädten Frankreichs?
Ja und nein. Es gibt zunächst zahlreiche Banden, Jugendgangs in den Vorstädten, was eben ein Ausdruck ist, ein Spiegelbild auch der gesellschaftlichen Zerrüttung. der Erosion von Formen kollektiver Solidarität, der räumlichen Segregation, wo eben für viele Leute, die nicht mehr zur Lohnarbeit außerhalb der Trabantenstadt aus den früheren Schlafstätten rauskommen, wo sich der Horizont sozusagen beschränkt auf die unmittelbare Siedlung, wo sie leben. Die wenigsten, die allerwenigsten dieser Banden gelangen aber zu einem solchen Ausmaß von Brutalität wie diese Gruppe. Ein Soziologe, der sich besonders mit Jugendkriminalität beschäftigt, hat am Wochenende in Liberation gesagt, normalerweise gibt es so einen Knackpunkt mit der Volljährigkeit. Die Leute, die in Jugendbanden organisiert ist, für die stellt sich dann mit der Volljährigkeit die Frage, versuche ich doch noch mich irgendwie in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern oder gebe ich diesen Plan völlig auf? Ganz viele ziehen sich dann zurück aus dem Jugendbanden, aus dem Gangwesen und einige, die es nicht schaffen oder nicht wollen, die gleiten dann in organisierte, in härter strukturierte, straffe organisierte kriminelle Gruppen ab. Ich denke, bei dieser Gang haben wir es mit sowas Hybridem zu tun. Das sind also Leute, die es sozusagen nicht geschafft haben, irgendwann davon abzukommen von diesem Bandenwesen, die aber auch nicht in sozusagen professionell agierenden, organisiert kriminellen Gruppen waren, sondern die nur durch besonders brutales, rücksichtsloses Vorgehen sich respektieren lassen wollten, so wie sozusagen die richtige, strukturierte Mafia-Gruppe. Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass sie halt um so eine Art Gruppenguru, um so einen charismatischen Chef, der offensichtlich Psychopath ist, herumgruppiert war, um diesen Yusuf Fofana, der festgenommen worden ist, als letzter, mutmaßlich letzter dieser Bande. Also diese spezifische Charakterisierung, eine Gruppe, die sich um den charismatischen Chef herumschart, der also auch Leute um sich herum gruppiert, die teilweise 10 Jahre jünger sind als er, über die er versucht, eine starke gurumäßige Herrschaft zu erlangen, das gemischt mit der Alltagsideologie, die eben glaubt, Juden haben Geld und wenn sie nicht persönlich Geld haben, dann hängen sie auf jeden Fall eng verbandelt mit Leuten zusammen, die Geld oder Macht haben. Diese Mischung zeichnet diese Gruppierung eben aus.
Du hast den sehr tristen, elenden Zustand der Vorstädte angesprochen. In welcher Form werden jetzt soziale Konflikte überdeterminiert oder überformt von ethnisch-religiösen Konflikten und inwiefern vielleicht nochmal ein Blick zurück, lässt sich auch so etwas für die Vorstadtrevolten der letzten Wochen sagen?
Ich würde nicht die Riots oder Unruhen oder Krawalle oder wie man das nennen will, im November 2005 möchte ich nicht mit der Brutalität dieser Bande zusammenrühren. Es ist im Übrigen so, dass da, wo diese Bande agiert hat, überhaupt keine Riots stattgefunden hatten während der Unruhen im November. Die Presse hat also sehr früh geschrieben, und zwar von der liberalen Presse, Libération, bis hin zur konservativen Boulevardpresse, François, dass es gerade da, wo Ilan Halimi gefangen gehalten war, in der Hochhaussiedlung in Banlieue, das ist unmittelbar südlich von Paris, dass da nicht ein einziges, aber wirklich nicht ein einziges Auto gebrannt hat während dieser Riots. Es ist meistens sogar so, dass dort, wo strukturiertere Gangs ihr Territorium in Anführungszeichen haben, dass es dort ohnehin ruhig geblieben ist, weil diese strukturierteren Gangs es eben absolut nicht gebrauchen können, wenn durch relativ spontane Ausbrüche von Jugendlichen die Polizei auf ihr sogenanntes Territorium herangelockt wird. Also selbstverständlich gibt es auch über diese jetzt schon besonders brutale, in besonderer Weise durchgeknallte Gang hinaus, gibt es Ansätze zu Ethnisierung und auch von Selbstethnisierung ethnischer Konflikte. Das lässt sich durchaus festmachen an den Vorstadtrevolten, die aber, wie gesagt, sich auf einer anderen Ebene abspielen als jetzt das Agieren dieser sogenannten Gang der Barbaren. Einerseits gibt es also eine Selbstethnisierung, weil es tatsächlich eine Form von Alltagsbewusstsein einiger jugendlicher migrantischer Herkunft in den Vorstädten gibt, die eben die Mehrheitsgesellschaft als weiß und sich selber als entweder nicht weiß oder nicht christlich oder muslimisch definieren. Das zeichnete die Vorstadtrevolten als solches nicht aus, war aber eine Facette, die da immer mitschwebte. Die Riots lassen sich aber nicht darauf reduzieren, weil eben auch sogenannte Weiße beteiligt waren an den Riots. Und das unterschiedlich je nach Region, zum Beispiel im Großraum Paris waren es überwiegend Immigrantenkinder. In Nordfrankreich, Lille, Arras, Pas-de-Calais, im Großraum Lille, waren es überwiegend Weiße, die an den Revolten beteiligt waren, weil es dort die Weißen sind, die in einer sozialen Situation sind, in die man im Großraum Paris eher die Migrantenkinder gedrängt hat. Genauso lässt sich die Tendenz zur Ethnisierung sozialer Spannung auch festmachen an den Reaktionen aus der Mehrheitsgesellschaft auf die Revolten, auf die Riots, weil tatsächlich ein Teil der Mehrheitsgesellschaft sich auch bestätigt sehen will durch die Unruhen, die stattgefunden hatten, durch die Krawalle, durch die Gewaltausbrüche, wie man das bezeichnen möchte, dass die eben nicht so sind wie wir. Das war sicherlich auch die Befürchtung, die die Behörden hatten, wenn ich auf die Ausgangsfrage kurz zurückkommen darf, dass sie sagten, wenn wir jetzt den antijüdischen, antisemitischen Hintergrund dieser Tat so deutlich herausstellen, dann werden wir das wieder anfachen. Das ist aber inzwischen vom Tisch und das wird inzwischen auch ganz klar benannt durch die Medien und durch die herrschende Politik, dass es eben diesen Hintergrund der Tat gab, weil das allgemeine Entsetzen über diese Tat so ist, dass inzwischen niemand mehr mit Solidarisierungseffekten für diese Täter rechnet.
Soweit der Journalist Bernhard Schmidt zu dem brutalen Mord an dem jungen Franzosen Ilan Halimi vergangene Woche und der Frage nach einem Zusammenhang zwischen diesem unter anderem antisemitisch motivierten Verbrechen und den sozialen Spannungen in vielen französischen Vorstädten.